Schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Die Weihnachtstage sind ja immer sehr anstrengend. Da hatte ich gar nicht damit gerechnet, dass so gut besetzt ist. Das ist schön. Am Anfang des Jahres 2025, da hat Holger gepredigt zur Jahreslosung. Da hat es geheißen, das Gute aber behaltet. Und so kurz vorm Jahresabschluss, da denken wir darüber nach. Was ist denn das Gute gewesen? In dieser Zeit zwischen den Jahren, da sind wir immer besonders aufgerufen, wachsam zu sein und zu unserer Bereitschaft, Jesus zu empfangen. Oft schlagen wir uns mit Alltagssorgen herum, aber die Bibel versucht uns beizubringen, dass wir uns auf Gottes Wirken in der Welt verlassen sollen. Auch wenn wir meinen, dass Gott ganz weit weg ist und man dann immer fragt, der Mensch, wo ist er denn jetzt nur eigentlich? Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Mit der Weihnachtsgeschichte von Heiligabend, da wird uns das Christkind vorgestellt. Das Christkind, das muss man sich vorstellen wie so eine Art Wunderbaby, das die Geschenke bringt. Ist ja auch richtig so. Ja. Meine Kinder, als ich die klein hatte, die wollten da auch gerne dran glauben. Und es ist ja auch schön, auch wir Erwachsenen kommen mit diesem Bild des Jesuskindes ja ganz prima zurecht. Das ist ein kleines Kind mit Flügeln, das bringt die Geschenke und das ist ganz schön. Wonderful Christmas time, ding dong, ding dong. Es ist Paul McCartney, wenn ich mich nicht irre, das lief an einem Dauerstreifen 1979. Der erste Moog-Synthesizer kam zum Einsatz. Es ging mir nachher schon ziemlich sehr auf die Nerven. Aber Weihnachten feiern, das Fest genießen, das kann man einfach auch am besten, wenn man ein Kind ist. Und je älter wir werden und je mehr die Spuren des Lebens an uns lassen und nagen, desto schwerer tun wir uns mit einer unbefangenen Festfreude. Der Lichterglanz des Weihnachtsfestes tut gut, aber er macht uns eben bisweilen auch die Schatten klar, die unser Leben begleiten. Der Alterungsprozess ist unaufhaltsam. Die Renten sind schmal oder werden es sein. Die Kinder bereiten uns Sorgen. Im Beruf haben wir zu kämpfen. Vielleicht steht es um unsere Gesundheit auch nicht gut. Erst bei tieferem Eintauchen in die Materie des Weihnachtsfestes wird deutlich, dass Gott ein Kind wird, um das menschliche Schicksal zu teilen. Und konsequenterweise muss man an Weihnachten auch schon an den Tod Jesu denken. Die Perikopenordnung sieht für den heutigen ersten Sonntag nach Weihnachten einen Text aus Hiob vor. Jetzt ist natürlich das Buch Hiob ausgesprochen störrisch. Ja, es zeigt uns ein ganz und gar fremdes Bild von Gott. Nachher sind irgendwie alle tot und traurig, unglücklich. Ein ganz, ganz mühsames Buch. Ich werde einige, auch längere Abschnitte lesen, bevor ich dann zum eigentlichen Predigttext komme. Schon der Einstieg in die Hiob-Geschichte ist merkwürdig. Es ist Weltliteratur. Goethe hat ihn in seinem Faust übernommen. Goethes Mephisto spricht, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch von einem großen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. So, das ganze Setting hat Goethe natürlich geklaut. Ja. Der Satan erscheint im Himmel. Hiob, Kapitel 1. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor dem Herrn traten, kam auch der Satan mit ihnen. Und der Herr sprach zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber streck deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Ihr kennt die Geschichte alle. Jetzt gibt es wahnsinnig viele Hiobsbotschaften hintereinander weg. Heerscharen aus Saba und Chaldea rauben dem Hiob alles Vieh, alle Kamele. Die Räuber töten sämtliches Personal. Alle Knechte und Mägde tot. Hiobs Reichtum ist dahin. Er ist ruiniert. Damit nicht genug. Ein Wüstensturm lässt das Haus seiner Familie einstürzen. Alle Söhne, alle Töchter, alle tot. Tot, alle tot. Und weiter Kapitel 1. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Hiob fügt sich Gottes Willen. Er wird nicht zum Atheisten. Er tritt auch nicht etwa aus der Kirche aus. Hiob hält standhaft an Gott fest. Kapitel 2. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zum Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan: Hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut. Er ist unverschämt. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Und der Herr sprach zum Satan: Sieh da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluch Gott und stirb! Er aber sprach zu ihr: Du redest, wie törichte Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. So sitzt Hiob in Staub und Asche auf den Trümmern seines Lebens. Aber er hält weiterhin an seinem Glauben fest. Freunde besuchen ihn, sitzen 7 Tage lang schweigend bei ihm. Diese Freunde, Psychologen, Therapeuten, Theologen, Geistliche, vielleicht Älteste, versuchen, Hiob zu trösten. Jeder erklärt Hiob sein Leid auf seine Weise. Sie halten sein Leiden für eine Strafe. Irgendwas muss er falsch gemacht haben. Und jetzt geht's richtig rund. In 8 Reden der Freunde Eliphas, Bildad und Zophar denen jeweils Hiobs Entgegnung folgt, versuchen die Freunde, ihn zum Geständnis seiner Schuld zu bewegen. Sie sind typische Vertreter der Weisheitslehre, dem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ist eine relativ einfache Sache damals. Dem Gerechten geht's gut. Dem Gesetzlosen geht's schlecht. Demzufolge muss Hiobs Leiden durch seine eigene Schuld verursacht sein. Die Reden steigern sich und die beiden Parteien reden immer mehr aneinander vorbei, bis sie sich am Ende nichts mehr zu sagen haben. Es zeigt sich, dass die Freunde Hiob mit ihrer Weisheit nicht weiterhelfen können. Und Hiob fühlt sich von ihnen verkannt. Er ist doch unschuldig. Warum sehen die das nicht ein? Je mehr die Freunde Hiob davon überzeugen wollen, dass er etwas falsch gemacht haben muss, desto energischer weist er das von sich. Er beginnt zu toben und zu wüten. Er verwünscht den Tag seiner Geburt. Er klagt. Jetzt können wir einmal das Bild brauchen. Ein ganz furchtbar trauriges Bild. Es ist von Léon Bonnat, von einem Franzosen. Das ist von 1880. Diese Kunst wurde ganz stark abgelehnt. 1880 brauchte man Helden. Das heißt, die Charakteristik sei zu scharf. Diese Kunst sei Rohheit. Das ist nicht roh. Wir sehen einen leidenden Menschen. Und nur das, nur Mensch. Hiob ist ganz nackt. Er ist ausgezehrt, alt, Schmerbauch. Seine Gegenwart ist dunkel. Er sitzt im Lichte Gottes. Das göttliche Licht ist wie ein Scheinwerfer auf ihn gerichtet. Er sitzt im Dreck. Er hat nichts mehr. Er ist ganz allein. Hiob weint. Er klagt. Warum ich? Und Gott könnte antworten, warum nicht du? Hiob macht Gott Vorwürfe. Er wirft Gott vor, die Erde sei ein Chaos in der Hand von Verbrechern. Er beteuert seine Unschuld. Kapitel 27, und Hiob sprach, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert, und der Allmächtige, der meine Seele betrübt, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch von Gott in meiner Nase, meine Lippen reden nichts Unrechtes und meine Zunge sagt keinen Betrug. Bis ich sterbe, will ich von meiner Unschuld nicht lassen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Hiobs große Klage steigert sich zur Anklage Gottes. Ich, Hiob, ich hab doch nichts verbrochen. Hiob findet Gott merkwürdig. Mit Gott stimmt etwas nicht. Gott muss ungerecht sein. Er will ihm entgegentreten. Was ist los mit dir, Gott? Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, Kapitel 38, wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich, wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Sage mir's, wenn du so klug bist. Gott wendet sich selbst aus einem Gewitter heraus an Hiob. Er fordert nun umgekehrt eine Antwort von Hiob. Gott betont seine Macht und die Herrlichkeit seiner Schöpfungswerke. Lange redet Gott über die Großartigkeit von Himmel und Erde. der von ihm erschaffenen Tiere und Naturgewalten. Und Gott nimmt Hiob mit auf eine Safari der unheimlichsten Tiere, Leviathan und Behemoth. Das sind die großen, chaotischen Gegenmächte der Schöpfung. Gegen sie hat kein Mensch eine Chance, und sei er noch so klug und listig. Diesen Mächten ist der Mensch hilflos ausgeliefert, wenn Gott ihnen keine Grenzen setzt. Und daraufhin stellt Hiob seine Klagen ein. Und jetzt, erst jetzt, folgt der eigentliche Predigttext zum ersten Sonntag nach Weihnachten. Hiob, Kapitel 42, 1 bis 6. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Das soll jetzt eine Weihnachtspredigt sein? Was ist das? Was soll das? Gott lässt sich ausgerechnet vom Satan dazu verleiten, ein Menschenexperiment am lebendigen Organismus zu betreiben, bis an die Schwelle des Todes. Menschenexperimente bei lebendigem Leibe, vom Teufel ausgedacht. Der Satan wollte diesen Versuch am lebenden Hiob zweimal. Warum hat Gott ihn nicht schon beim ersten Mal zum Teufel gejagt? Wenn wir Hiobs Verzweiflung hören, seine Frage, warum ihm dies alles geschieht, dann möchten wir ihm doch zu Hilfe kommen und sagen, was wir längst wissen: Gott hat dir das angetan. Satan und Gott, die haben sich das gemeinsam ausgedacht über dir. Jetzt weißt du es. So sehen wir nun den Hiob, den Gerechten leiden an widerlichen Plagen, Krankheiten, Nöten, am Verlust von Haben und Sein, und das auch noch schuldlos. Der hat nichts gemacht. Wir modernen Menschen ahnen gar nicht, welche Provokation dieses schuldlose Leiden für einen wirklich frommen Menschen aus der Zeit des Hiob bedeuten musste. Sinnloses Leiden, ja, diese Formulierung kommt uns schon über die Lippen. Doch für Hiob ist schuldloses Leiden noch viel schlimmer als sinnloses Leiden, denn in seiner Zeit gab es diesen unmittelbaren Zusammenhang, ich habe das schon kurz erwähnt, zwischen dem Tun eines Menschen und seinem Ergehen. Das wurde damals wirklich 1:1 umgesetzt. Wer sich gegen Gottes Gebot vergeht, der bekommt das bitter zu spüren. Wer aber die Gebote hält, dem geht es wohl, so wohl, wie es eben ursprünglich auch dem Hiob gegangen ist. Und deshalb war ihm sein unvermittelt hereinbrechendes schuldloses Leiden nicht einfach sinnlos, sondern sinnwidrig. Das war eine Pervertierung des Zusammenhanges zwischen Tun und Ergehen. Einem Gott, der sowas zulässt, ruft man nicht nur zu: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern: Gott, kannst du mich nicht endlich verlassen? Lieber sinnloses Chaos als sinnwidriges Leiden. Nicht einmal bei seinen drei Freunden findet Hiob Trost. Die setzen ihm wie brave Theologen zu mit ihrem frommen Katechismuswissen und ihren dogmatischen Richtigkeiten. Wer leidet, der muss doch irgendwo schuldig sein. Du musst doch irgendwas verbrochen haben. Was hast du gemacht? Und bevor wir die drei Freunde Hiobs tadeln, müssen wir allerdings festhalten, worin Hiob und seine Freunde sich völlig einig sind. Sie alle können sich schuldloses, sinnwidriges Leiden überhaupt nicht vorstellen. Das wäre sowohl für Hiob als auch für seine Freunde reine Ketzerei. Für die Freunde gibt es deshalb nur einen theologisch korrekten Ausweg aus dieser vermeintlichen Absurdität. Irgendwie muss was mit Hiob nicht richtig sein. Und Hiob wiederum, der geht, und das ist ungeheuerlich, der geht den einzig anderen Weg, der ist allerdings verboten, mit Gott muss irgendetwas nicht richtig sein. Da kann es ja eigentlich kein gutes Ende geben. Hiobs auf den ersten Blick gotteslästerliche Rede erweist sich freilich als eine gesteigerte Form seiner Gottesliebe und Frömmigkeit. Alle Klagen und Anklagen, die er hervorschleudert, sind getrieben von der Unerschütterlichkeit, mit der er sich an Gottes Gerechtigkeit festklammert. Gott ist doch gerecht. Hiob kommt zu keinem Zeitpunkt auf die Idee eines modernen Menschen. Theodizee-Frage. Wenn Gott das zulässt, dann gibt es keinen Gott. Hiob verklagt stattdessen seinen Gott, Gott selbst, auf dessen eigene Gerechtigkeit. Nur wer Gott so den Prozess machen will, glaubt wirklich, dass Gott im letzten Ende gerecht ist. Und Gott geht mit. Er antwortet auf Hiobs wütende Anklage. Dabei stellt Gott nicht etwa Hiobs Unschuld in Frage. Er gibt den Freunden nicht recht. Gott stellt die unbegreifliche Größe seines Handelns dar. Hiob wird zurechtgewiesen. Gott fragt ihn rhetorisch: Warst du denn dabei, als ich dies alles hier geschaffen habe? Auf Hiobs Leiden gehen die Gottesreden nicht ein. Sie führen dem Hiob Phänomene der Natur und der Tierwelt vor Augen, die er weder durchschauen noch beherrschen kann. Sie verweisen ihn damit auf die Schöpfung, die mit Behemoth und Leviathan zwar chaotische Elemente enthält, die Gott aber immer von Neuem bändigt. Gott lenkt Hiobs Blick vom individuellen Leiden weg auf das Ganze einer schrecklichen, chaotischen, gleichwohl erhabenen Welt. Gott beantwortet Hiobs Klage also anders als erwartet und indirekt, indem er sein Leiden in eine undurchschaubare, geheimnisvolle Schöpfung einordnet. Gott erkennt durchaus an, dass Hiob entgegen den Behauptungen seiner Freunde schuldlos an seinem Leiden ist. Der Epilog nennt Hiobs Rede Recht und verwirft die Reden seiner Freunde. Klage und Anklage im Leiden werden also als menschlich legitim angesehen. Du darfst dich bei Gott beschweren, wenn du leidest. Und Hiob gesteht ein, dass er im Unverstand geurteilt hat. Dies wird vielfach als Trauerprozess beschrieben, bei dem der Ankläger und Rebell durch die Klage hindurch zur Annahme des Leidens aus Gottes Hand findet. Durch rhetorische Fragen hilft Gott dem Hiob wahrzunehmen, dass er der Schöpfer von allem ist und Gut und Böse ausschließlich in seinen Händen liegen. Hiobs Antworten zeigen, dass er eine Entwicklung durchmacht. Zuerst will er gar nicht weitermachen. Und dann widerruft er das bisher Gesagte. Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und am Schluss folgt ein erstaunliches Gottesurteil. Letztes Kapitel 42. Als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Ternan: Mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. So nehmt euch nun 7 junge Stiere und 7 Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Aber mein Knecht Hiob soll für euch bitten, denn ihn will ich erhören, dass ich euch nichts Schlimmes antue, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht hier. Obwohl die Haltung der drei Freunde der biblischen Weisheitstheologie entspricht, das, was die da reden, ist theologisch vollkommen korrekt. Und trotzdem wird diese Lehre im Gottesurteil verworfen. Die Theologie der Freunde ist leichtfasslich und gänzlich leidenschaftsarm. Tun ergehen, Sünder werden bestraft, Frömmigkeit wird belohnt. Diese Theologie lässt Gott einen guten Mann sein. Das war aber nicht recht geredet von Gott und das lässt seinen Zorn entbrennen. Bloße Reden über Gott und Belehrungen sind teilnahmslose, zynische Menschenverachtung, wenn es beim bloßen Reden bleibt. Gott erwartet Solidarität. Hiob ergeht sich nicht in Theorie. Er sucht die persönliche Hinwendung zu Gott und redet mit ihm. Die leidenschaftliche Gottesverklägerei und Herausforderung Gottes durch Hiob lässt Gott einen bösen Mann sein in seiner unangreifbaren, aber darin doch angreifbaren Souveränität. Wie recht Hiob doch von Gott redet. Ich komme zum Schluss mit Kapitel 42. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde bat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen ihm zu und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen. Und ein jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als zuvor. Er besaß 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter und nannte die erste Jemima, die zweite Kezia und die dritte Keren-Happuch. Und es fanden sich so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs im ganzen Land nicht. Und ihr Vater gab ihnen Erbteil unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte danach 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das vierte Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Die Mädchen werden genauso gestellt wie die Jungs. Das ist erstaunlich. Ja, und dann bekommen sie die Namen Jemima, Kezia und Keren Happuch. Das bedeutet Taube, Zimt und Horn aus Kohl. Und das bedeutet Schminkdöschen. Die Namen symbolisieren Schönheit, Duft und äußeren Schmuck. Ja, klar, wir lachen. Das finden wir nämlich orientalisch, finde ich auch. Ja. Und das ist übrigens auch der Schlüssel. Ja, uns moderne Menschen stellt das Ende der Hiob-Geschichte nämlich überhaupt nicht zufrieden. Für die Alten aus dieser frühen Antike ist völlig klar, Gott stellt alles wieder her, es wird alles wieder gut gemacht, besser als es zuvor war. Und hier soll ein besonderer Segen deutlich werden. Ja, dann sind wir ja jetzt am guten Ende angelangt. Ende gut, alles gut. Nicht ganz. Im Fortgang dieser Geschichte werden uns die Augen immer weiter geöffnet, auch theologisch. Warum dieses Happy End? Ganz offenbar dient das gute Ende dazu, eine bedrohliche Geschichte auszublenden, abzublenden, ins Helle aufzulösen. Das traumhafte Ende soll die reale Geschichte, die ihm vorausging, wie einen bösen Traum von uns wegschieben. Aber manchmal stößt es uns zu, dass wir erst im Traum sehen, wie tief die Abgründe sein können, in uns und um uns herum. Und so war das nun auch bei Hiob. Bevor wir an das Ende der Geschichte kommen, wird uns ein wahrlich entsetzlicher Blick in die Abgründe der verletzlichsten aller Beziehungen zugemutet. In die Abgründe der Liebe, die Abgründe der Gottesliebe. Das ist doch unverständlich. Aber es gibt offenbar doch ein unverdientes Leiden des Gerechten. Die Predigt über Hiob unmittelbar nach Weihnachten dient dazu, die weihnachtliche Botschaft von Gottes Menschwerdung mit der Realität menschlichen Leidens zu verbinden. Die theologische Begründung für diese Perikope, und da ist ja wahnsinnig viel Gehirnschmalz in der Perikopenordnung drin, die theologische Begründung dafür liegt im Kontrast und in der Verbindung. Die Weihnachtszeit feiert die Ankunft Jesu in einer vermeintlich heilen Welt. Die Hiob-Geschichte thematisiert das unschuldige Leiden und die existenziellen Fragen des Menschen nach dem Warum des Schmerzes. Indem diese Texte kombiniert werden, wird deutlich, dass Gottes Kommen in Jesus Christus nicht nur in die freudigen, sondern auch in die leidvollen Realitäten des menschlichen Lebens hineinreicht. Hiob hält trotz extremen Verlust und Leid an seiner Beziehung zu Gott fest und ringt mit ihm. Wir sind eingeladen, in Hiobs Weg unsere eigenen Krisensituationen zu erkennen und zu sehen, wie Gott auch in schwierigen Zeiten mit den Menschen in Beziehung bleibt. Der schreckliche Gott aus dem Gewittersturm ist auf der anderen Seite ein verletzlicher Gott. Während Hiob dem souveränen, allmächtigen Gott begegnet, zeigt sich Gott in Jesus als ein verletzliches Krippenkind, das das Leid der Welt am eigenen Leib erfährt. Dies bietet einen tröstlichen Blick auf Gott, der nicht fern bleibt, sondern mitleidet. Trotz Hiobs Klage und Verzweiflung endet die Geschichte mit einer Neuorientierung und der Gewissheit, dass Gott das letzte Wort hat. Das vermittelt Hoffnung, die sich mit der Hoffnung verbindet, die durch die Geburt Jesu in die Welt gekommen ist. Die Hiob-Predigt nach Weihnachten dient dazu, die theologische Tiefe der Menschwerdung Gottes im Kontext der gesamten menschlichen Existenz einschließlich ihres Schmerzes zu verankern, und soll uns Mut und Trost spenden. Die Zeit nach Weihnachten markiert den Übergang von der Festzeit in den normalen Alltag und später in den allgemeinen Jahresfestkreis der Kirche. Die Hiob-Geschichte hilft, uns auf die alltäglichen Herausforderungen und das Thema des Leidens vorzubereiten, das im Laufe des Kirchenjahres immer wieder eine Rolle spielen wird. Denn der Hiob-Text verweist auf die Passionszeit. Hiob stand vor dem heillosen Skandal, dass Gott schuldloses, also sinnwidriges Leiden zulässt. Wir aber stehen vor dem heilbringenden Skandal, dass Gott absolut schuldloses und gerade darin sinnvolles Leiden zulässt. Es geht um den Skandal vom Kreuzestod. Was Gott dem Hiob in einem Experiment auf die Gottesliebe hin zumutet, das mutet er schließlich sich selbst und seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus aus lauter Menschenliebe zu. Schuldlos sinnstiftendes Leiden an unserer Stadt. Dem Hiob ist Gott durch viele Fragen begegnet. Uns aber hat sich Gott in Jesus gezeigt. Hiob musste nach seinem Gespräch mit Gott sagen, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wie viel mehr können wir diese Worte an Weihnachten wiederholen? Denn in Jesus hat sich Gott uns gezeigt wie nirgends sonst und wie nie zuvor. Jesus sagt uns darum, wer mich sieht, der sieht den Vater. Seit Weihnachten können wir dankbar erkennen, dass der ewige und verborgene Gott in Jesus zu uns gekommen ist und sich mit uns verbunden hat. Wenn wir vor Jesus stehen bleiben, vor seiner Krippe, vor seinem Leben und auch vor seinem Kreuz und am Ende vor seinem leeren Grab, dann werden wir gewiss, hier stehen wir an der Stelle, an der Gott mit uns am deutlichsten spricht. Hier sehen wir in Gottes Angesicht, hier an der Krippe von Bethlehem gelangen wir von einem Hörensagen zu einem Sehen. Es gibt eine Selbsterkenntnis, die aus der Begegnung mit Gott kommt. Darum spricht Hiob am Ende auch von seiner Schuld. Er sagt, nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Diese Erkenntnis haben ihm nicht seine Freunde eingeredet. In der Begegnung mit dem heiligen Gott sehen wir uns auf einmal in einem anderen Licht, eben im Licht Gottes. In diesem Licht sehen wir uns ganz anders als im Urteil der Menschen. In diesem Licht sehen wir auch, dass wir einen brauchen, der all das Verkehrte unseres Lebens wegnimmt. Ja, noch mehr, in diesem Licht dürfen wir sogar erkennen, dass Gott all unsere Versäumnisse und alle Bruchstücke unserer Lebensarbeit wegräumt. Welch ein Geschenk! Im Lichte Jesu dürfen wir uns als begnadete Sünder erkennen. Von Jesus werden wir nicht klein gemacht. Von ihm empfangen wir sogar die Würde, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes zu sein. Denn er selber nennt uns seine Brüder und Schwestern. Amen.